Ja, wir haben schon tolle Aussagen heute gehört. Er liebt mich, er hört mir zu. Eine tolle Botschaft, so etwas auch aussprechen zu dürfen, weil man denjenigen kennt, der es tut, der uns liebt, der uns zuhört. Ich habe die Predigt mit dem Satz überschrieben, Glaube erfordert Taten. Und den Text, den ich gleich lesen möchte, ist eigentlich eine recht bekannte Geschichte, die eigentlich jedes Kind, denke ich mal, so, dass die Kinderstunde auch besucht, kennt. Ich glaube, eins unserer Kinder hat sogar ein Buch heute mit der Geschichte. Das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und was für mich ganz neu war und interessant war, ist der Zusammenhang, in dem Jesus diese Geschichte erzählt. Der ist mir irgendwie ganz neu aufgegangen, weil meistens liest man nur die Geschichte selbst, aber der Zusammenhang, den fand ich sehr interessant. Deswegen lass uns mal in den Text hineinschauen und ihn gemeinsam lesen. Das ist Lukas Kapitel 10, wenn jemand die Bibel mit hat. Lukas Kapitel 10, die Verse 25 bis 37. Lukas 10, 25 bis 37. Und siehe, ein Gesetzeslehrer trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er beantwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihn die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er vorzog, gab er dem Wirt 2 Dinare und sprach zu ihm, verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wieder, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm getan hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Ein etwas längerer Text. Wenn mich jemand mal ansprechen würde und fragen würde, hör mal, wie kann ich gerettet werden? Wie kann ich in den Himmel kommen? Da würde bei mir wahrscheinlich irgendwo ein Lämpchen aufleuchten und mir irgendwie deutlich machen, so ab jetzt, ab diesem Moment musst du diesem Menschen den ganzen Heilsweg Gottes erklären. Er möchte sich nämlich bekehren, er möchte zu Christus kommen. In diesem Fall ist es nicht unbedingt so. Diese Frage, die wir doch so oft als eine sehr, sehr wichtige und ernste Frage verstehen, ist gar nicht so ernst gemeint. Dieser Gesetzeslehrer stellt eigentlich eine Fangfrage. Er möchte Jesus damit versuchen, in der Hoffnung, dass er einen Fehler macht in der Beantwortung dieser Frage. Und was ich so faszinierend an Jesus finde, ist, dass er in diesem vollen Bewusstsein, dass er jetzt jemanden vor sich hat, der eigentlich ein Heuchler ist. Der heuchelt ihm Interesse vor, das er gar nicht hat. Jesus sieht auch, dass dieser Mensch eigentlich absolut selbstgerecht ist. Der ist eigentlich schon nach seiner Meinung gerecht. Und Jesus sieht auch, dass dieser Mensch eigentlich einen Plan führt, ihn eine Falle zu stellen. Das sieht Jesus alles. Und dennoch nimmt er sich Zeit, um ihm diese Frage zu beantworten. Er nimmt ihn ernst. Er sagt nicht so, Moment mal, Freundchen, ich habe dich ertappt. Er nimmt sich Zeit, nimmt ihn ernst. Und auch diese Frage, die nicht ernst gemeint war, nimmt Jesus ernst. Und trotzdem, obwohl der Gesetzeslehrer ja so zwiespältig ist in seiner Fragestellung, lässt Jesus ihn auch teilhaben an der Antwort. Die erarbeiten sich diese Antwort quasi gemeinsam. Er darf ein Teil dieser Antwort sein. Und trotzdem erklärt er ihm das so, dass er es auch verstehen kann. Ganz leicht. Eine ganz, ganz leichte Antwort, die der Gesetzeslehrer quasi auch noch selbst am Ende gibt. Es wird vielleicht wichtig sein, diese Dinge im Hinterkopf zu behalten, wenn wir nachher auf die Frage unseres Nächsten kommen, wer ist unser Nächster und wie sollten wir mit ihm vielleicht umgehen. Auch zu wissen, ich werde ausgenutzt. Da gibt es gerade jemand, der will mir eine Falle stellen. Er hofft, dass ich versage. Trotzdem jemanden ernst zu nehmen, ihn teilhaben zu lassen an dem, was da geschieht und das Ganze nicht zu kompliziert zu machen. So, und in dieser Situation fragt Jesus ihn, was ist denn das, oder was sagt das Gesetz dazu, auf deine Frage hin? Und der Gesetzeslehrer, der war Experte, er kannte die Antwort und er gibt sie auch. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, vom ganzen Gemüt, vom ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er gibt diese Antwort und ist sich eigentlich absolut sicher. Sicher in dem, dass er überzeugt davon ist, er lebt das. Er erfüllt jeden einzelnen Buchstaben dieses Satzes, den er selbst gesagt hat. Aber ich habe den Eindruck, es reicht ihm nicht aus, es selbst zu wissen, dass er gerecht ist. Er möchte auch, dass die Menschen, die um ihn herum jetzt stehen und wahrscheinlich dieses Gespräch so belauschen, dass sie es auch mitbekommen. Er möchte sich nämlich selbst rechtfertigen, lesen wir in Vers 27. Er wollte sich nämlich selbst rechtfertigen. Ich habe mir die Frage gestellt, wie will er das tun? Oder wie sieht sein Plan aus? Womit will er sich rechtfertigen? Wodurch? Was hat er denn getan? Oder wie hat er das erfüllt, dieses Gebot? Und ich möchte drei verschiedene Möglichkeiten aufzeigen. Vielleicht waren alle drei seine Rechtfertigung, vielleicht nur eins von denen, vielleicht auch keins von denen. Ich weiß nicht, aber ich will sie euch trotzdem vorstellen. Die Schriftgelehrten und die Gesetzeslehrer, die hatten eine ziemlich genaue Festlegung dieses Begriffes Nächster. Also wer ist mein Nächster? Dafür gab es eine ganz klare Definition. Also wer ist mein Nächster? Und zwar waren es die Leute, die Gott liebten. Jeder, der Gott liebte, war mein Nächster. Und wenn jemand gottlos war, da war er nicht mein Nächster. Also brauchte ich ihn auch nicht lieben. Somit waren zum Beispiel Leute wie die Zöllner, die Huren, die Heiden und auch natürlich die Samariter, diejenigen, die nicht dazugehörten. Sie waren nicht mein Nächster. Begründet haben die das mit der Stelle aus Psalm 139, die Verse 21, 22, wenn es jemand nachschlagen möchte, da steht so sinngemäß, ich hasse die mich oder die dich hassen. Ja genau, die Stelle ist jetzt eingeblendet. Ich hasse die dich hassen. Die haben das so begründet. Ja? Alle, die Gott nicht lieben, die liebe ich auch nicht, die hasse ich, die sind nicht mein Nächster. Also brauche ich sie nicht lieben. Und somit hat dieser Gesetzeslehrer das Gebot erfüllt. Er hat nämlich die geliebt, die ihn auch geliebt haben. Und Gott hat er sowieso geliebt. So, und somit war er rechtfertigt. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Gesetzeslehrer in den verschiedenen Geboten Gottes eine gewisse Reihenfolge entwickelt haben. Und zwar gab es höhere Gebote und niedrigere Gebote. Und ein höheres Gebot hat immer das niedrigere Gebot aufgehoben. Ja, also wenn ich das höhere Gebot getan habe, dann habe ich das niedrigere Gebot quasi auch gleich mit erfüllt. Es gibt eine Stelle aus Markus Kapitel 7, wo Jesus das so an dem Beispiel klar macht, du sollst Vater und Mutter ehren. Da sagt Jesus zu den Gesetzeslehrern, ihr habt daraus ein ganz einfaches Prinzip gemacht. Wenn jemand sich dazu entschließt, dieses Gebot anderweitig zu erfüllen, dann kann er einen Betrag an Spende, sage ich jetzt einfach mal, festlegen, der quasi den Eltern ja, zustehen würde, wenn er sie pflegen würde, zum Beispiel im Alter. Da kommen meinetwegen in einem Jahr 1.000 Euro zusammen, die Eltern werden so und so viele Jahre leben, also werde ich eine Summe X spenden als Weihgabe und damit erfülle ich dieses Gebot, Vater, Mutter zu ehren. Und die Gesetzeslehrer haben sogar gesagt, ab dem Moment musst du das gar nicht tun, beziehungsweise darfst du gar nicht deine Eltern ehren. Sie haben daraus einfach ein Prinzip gemacht. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Gesetzeslehrer es ähnlich tut. Er sagt, wenn ich Gott, den Herrn, vom ganzen Herzen, von meinem ganzen Wesen liebe, dann ist es mit dem Nächsten nicht mehr ganz so wichtig. Weil ich liebe ja Gott, er ist ja viel höher wie jeder Mensch auf der Welt. Gott ist ja wichtiger. Und somit rechtfertigt er sich. Eine dritte Möglichkeit ist folgende, dass die Gesetzeslehrer grundsätzlich den Buchstaben des Gesetzes für viel wichtiger genommen haben, wie meinetwegen die Praxis. Sie haben viel das Wort studiert, die haben die Propheten studiert, die haben die Gesetze studiert und haben daraus eine sehr praktische Art gemacht, Glauben zu leben, indem sie den einzelnen Buchstaben erfüllten. Und so lesen wir zum Beispiel in Matthäus 23:23, da sagt Jesus, wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, von Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite. Und jetzt kommt, was ist eigentlich das Wichtigste im Gesetz? Nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Und somit, dass dieser fragende Gesetzeslehrer das Gesetz per Buchstabe schon erfüllt hat, weil er hat nämlich alles gespendet, so in dem Fall vielleicht. Somit war er schon partout jemand, der gerecht war. Eins von diesen Möglichkeiten, wie dem auch sei, ich weiß nicht genau, was dieser betreffende Mensch so für sich dachte, warum er jetzt gerecht ist, aber er wollte es auf jeden Fall klarstellen. Ich bin jemand, der gerecht ist. Und der Nächste in der Form, das hat sich erledigt. Den gibt es für mich so in der Form gar nicht, weil auch das habe ich erfüllt. Ich liebe auch meine Nächsten, wie auch immer. Auch das habe ich geschafft. Er hatte einen Glauben, der aber keine Taten hatte. Und interessant ist, dass der Jakobus, und wir hatten das letzten Sonntag schon mal kurz als Zitat gehabt, Jakobus darüber spricht und sagt, so ein Glaube, der taugt nichts. So ein Glaube ist tot. Wir lesen Jakobus 2, die Verse 14 und 18, oder bis 18, Jakobus 2, 14 bis 18. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wieder die gleiche Frage. Kann so ein Glaube selig machen? So ähnlich wie der Gesetzeslehrer gefragt hat. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spreche zu ihnen, geh hin in Frieden, wärmet euch und sättigt euch. Ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selbst. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glaube und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke. So will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Nun, der letzte Satz ist in der Hinsicht interessant, wenn man darüber nachdenkt, dass der Jakobus wie so einen Wettkampf macht. Zeige mir deinen Glauben ohne Taten. Und ich mache es andersrum. Ich zeige dir meinen Glauben anhand der Taten. Der Sieger würde, glaube ich, schon feststehen. Denn Glaube, weil die Antwort gibt Jakobus hier nicht, weil die schon in sich selbst, in dieser Aussage, logisch. Es geht nicht. Glaube kannst du nicht ohne Taten zeigen. Geht gar nicht. Glaube ist immer mit Taten verbunden. Glaube existiert ohne Taten gar nicht. Wo keine Taten, da auch keine Glauben, so Jakobus. Ich habe hier einen 50-Euro-Schein. Ein 50-Euro-Schein oder ein Geldschein hat grundsätzlich zwei Seiten. Übrigens, ich habe noch nie einen gesehen, wo die zweite Seite fehlt. Angenommen, es wäre so, wir würden nur diese Seite auf dem Geldschein sehen und hinten wäre Blanko. Wir könnten damit nichts kaufen. Der Geldschein ist nichts wert, auch wenn da eine 50 draufsteht, auch wenn da ein Euro draufsteht, auch wenn der Druck passt und wenn auch diese Silberstreifen drin ist, Wasserzeichen und wer weiß was alles. Dieser Geldschein ist nichts wert, weil ihm die zweite Seite fehlt. Wenn Glaube nur die eine Seite ist und die Taten nicht sind, dann ist der Glaube nichts wert, sagt Jakobus. Dann taugt er nichts. Dann ist er in sich selbst schon tot. Und das ist jetzt der Hintergrund, wo Jesus anfängt, die Geschichte zu erzählen. Jetzt kommt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Weil diese Fragestellung vorausging. Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab, Vers 30 ist das, und fiel unter die Räuber, die zogen ihn aus, schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf die andere Straße vorüber. Der Priester ist unterwegs und es ist für mich interessant gewesen zu beobachten, dass er nicht nach Jerusalem geht, sondern von Jerusalem nach Jericho. Ich gehe davon aus, dass er am Ende seines Dienstes war. Die Priester waren so, es gab 24 Priester, die waren eingeteilt und hatten verschiedene Dienstzeiten. Ich glaube, jeder hat eine Woche seinen Dienst gemacht oder wie auch immer, oder einen Monat, ich habe keine Ahnung. Die hatten einen bestimmten Rhythmus, indem sie den Dienst getan haben und haben sich immer so abgewechselt, die Priester. Und ich gehe davon aus, dass der Priester nach seinem Gottesdienst auf dem Weg vielleicht nach Hause war, nach Jericho, weil er war von Jerusalem nach Jericho unterwegs und nicht andersrum. Der Priester oder die Priester an sich waren Experten, was Krankheiten betrifft. Das war das höchste Gremium in der damaligen Welt der Juden, um festzustellen, ist es eine Infektion, ist es etwas, was um sich greifen würde, irgendeine Krankheit, müssen wir dich isolieren, müssen wir dich möglicherweise irgendwie in Quarantäne setzen oder ist es kein Problem, wird wahrscheinlich in ein paar Tagen heilen und so weiter. Also er war ein Experte in Krankheiten, ein Spezialist, das höchste Gremium überhaupt waren die Priester. Das heißt, der Priester hätte die allerbesten Voraussetzungen zu helfen. Er hätte es gekonnt. Medizinisch gesehen war er der beste Ersthelfer, den man sich hätte vorstellen können. Und vielleicht erwähnt Jesus den deswegen als erstes. Er wäre wirklich der perfekte Ersthelfer. Es gibt ein kleines Aber. Die Priester durften keine Toten berühren, ausgenommen es wären ganz, ganz enge Verwandte, Eltern, Geschwister oder so. Der Hohepriester durfte noch nicht mal dieses. Keinen Kontakt zu Toten haben, um sich nicht zu verunreinigen. Nun, das ist ein wichtiges Gebot, das man nicht einfach so aushebeln kann, das war wichtig. Aber Jesus erwähnt in Vers 30 ziemlich zum Ende einen ganz kleinen Beisatz, und der ist unglaublich wichtig, dass dieser Mensch halbtot war. Das heißt, er brauchte dringend Hilfe, er war nicht tot. An irgendeinen Symptomen oder vielleicht an seinem Verhalten, vielleicht hat er wirklich noch so leise sprechen können, Hilfe, oder ist da jemand, oder was auch immer, vielleicht hat er noch geröchelt, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall sichtbar, dass dieser Mensch noch nicht tot ist, er lebt noch. Wenn der tot wäre, dann hätten wir den Priester entlasten müssen. Er durfte einfach nicht. Aber hier musste er. Ein Priester musste helfen, in dem Fall. Das Neue Testament spricht von uns als Kinder Gottes, als Könige und Priester. Durch die Gnade Gottes haben wir die allerbesten Voraussetzungen zum Helfen. Wir sind Experten. Den Trost, den wir erhalten haben in Christus, den können wir doch weitergeben. Wir sind doch die Experten in Helfen, in Anfassen, in Anpacken. Uns ist so viel Gnade geschehen. Wir sind Könige und Priester. Wir sind Experten in Helfen. Laut Jakobus beginnt ja sogar der Gottesdienst gleich vielleicht um 11.30 Uhr nach dem Gottesdienst. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst, sagt Jakobus. Wenn das hier zu Ende ist, der Priester kam vom Gottesdienst. Der Gottesdienst begann quasi jetzt erst richtig. Und die Frage ist einfach, nutzen wir dieses Riesenpotenzial, diese Riesenkraft, die wir haben zum Helfen? Nutzen wir die? Ich habe mich sehr gefreut über dieses Zeugnis, dass es wirklich ankommt. Dass auch Liebe und Geborgenheit und einfach dieses Aufgenommensein auch erlebt wird von uns. Lass uns das nutzen. Wir haben ein Riesenpotenzial. Wir sind Könige, wir sind Priester. Lass uns die Not der Menschen sehen, die Hilfe brauchen, die da am Rand liegen. Lass uns nicht die Straßenseite wechseln. Menschen brauchen unsere Hilfe. Lass uns nicht vorbeigehen. Ich will es wiederholen. Wir haben die besten Möglichkeiten zu helfen. Wir haben ein reiches Maß erhalten. Der zweite Mensch, der da kommt, lesen wir Vers 32, von dem Leviten. Er war die gleiche Strecke unterwegs. Ich weiß jetzt nicht, aus dem Text kann man es nicht genau sagen, ob der vielleicht auch von Jerusalem nach Jericho unterwegs war. Der war nur da in der Gegend unterwegs, heißt es da. Entweder war der auf dem Weg zum Gottesdienst oder er war gerade auf dem Weg vom Gottesdienst. Spielt eigentlich keine Rolle. Der Levit war der geborene Diener überhaupt, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Stamm Levi war ausgewählt, um Gottesdienst zu führen im Tempel. Also war der wirklich der geborene Diener Gottes schlechthin. Der Levit war es gewohnt, Gott zu dienen. Die haben oft sehr jung angefangen und haben ja, quasi ihr ganzes Leben lang Dienst getan im Tempel für Gott. Er war der geborene Diener, der geborene Helfer. Nun, der Levit hätte auch nicht die Ausrede gehabt, du, ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor Blut. Die hatten damit recht viel Kontakt durch die Opfer, an denen sie mitgeholfen haben. Hatte der Levit auf jeden Fall keine Sorge vor Blut oder Blutiges anzufassen. Das war für ihn alles kein Problem. Er hätte die ganze, das wäre für ihn keine Frage, er hätte das durchaus tun können. Der Levit wäre wirklich ein erstklassiger Helfer gewesen. Der wäre perfekt. Er hätte es gerne und die besten Voraussetzungen dafür gehabt, um es tun zu können. Aber er ging auf der anderen Straßenseite an dem Hilfesuchenden vorbei. Diener Jesu Christi haben manchmal oder stehen manchmal in dieser ganz großen Gefahr, dann zu dienen, wenn sie gesehen werden. Im Gottesdienst. So wie der Levit möglicherweise. Dort, wo er gesehen wurde. Wo er seine Tracht anhatte. Dort hat er gedient. Aber sobald er die Mauern verlassen hat, war der Dienst auch vorbei. Diener Jesu Christi stehen auch manchmal in der Gefahr, zu denken, ich glaube, ich habe genug getan, jetzt sind mal die anderen dran. Ich habe jetzt schon so viel getan und ich bin müde. Ich glaube, jetzt sind mal die anderen dran. Und Diener Jesu Christi stehen auch manchmal in der Gefahr, Dienst nach Vorschrift zu tun. So ein bisschen in Schubladen zu denken. Das ist nicht meine Zuständigkeit. Das ist schon von jemand anderes. Manchmal erleben wir das auch so vielleicht auch im Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst, ich weiß es nicht. Da ist jemand, der ist neu, der ist uns nicht bekannt. Man traut sich ihn auch nicht anzusprechen, weil da ist ja jemand, der ist ein Prediger. Vielleicht macht er das, hat ja einen Dienst. Oder es ist ein Chorleiter, oder der macht ja Kinderstunde. Und so ziehen wir uns zurück als Diener Gottes. Und dienen nicht, gehen auf die andere Straßenseite vorbei. Und der Hilfesuchende bleibt da liegen und er ist in Lebensgefahr. Und dann wird ziemlich ausführlich in den Versen 33 bis 35 über den Samariter gesprochen. Nun, der Samariter selbst befand sich eigentlich auf feindlichem Gebiet, muss man ganz klar sagen, im doppelten Sinne. Einmal war er nicht dort, wo er hingehörte, weil er gehörte nach Samarien. Ich weiß nicht, warum dieser Mensch da unterwegs war, vielleicht geschäftlich, vielleicht der war in Jerusalem, vielleicht hat er da eingekauft, vielleicht musste der was erledigen, was auch immer der da zu tun hatte. Aber der war da irgendwie in der Gegend unterwegs und eigentlich auf feindlichem Gebiet. Ich habe gesagt, im doppelten Sinne, weil das andere, was ich meine, ist, dass gerade diese Strecke zwischen Jerusalem und Jericho eine sehr bekannte Strecke war dafür, dass ganz viele Raubüberfälle dort stattgefunden haben. Es war so eine Strecke von knapp 30 Kilometer, soll wohl sehr bergig sein, die Gegend dort, und die Wege sehr verwinkelt, also bietet es die optimalen Möglichkeiten für Raubüberfälle. Und diese Strecke war eigentlich sehr bekannt, dass man da vorsichtig sein musste. Man hätte auch sagen können zu demjenigen, der jetzt Hilfe brauchte, warum gehst du eigentlich alleine da lang? Ja, du weißt ja, dass es gefährlich ist. Aber der Samariter, der ist im doppelten Sinne auf diesem feindlichen Gebiet unterwegs und er trifft diesen frommen Israeliten, sage ich jetzt einfach mal, der da Hilfe braucht. Eigentlich sein Feind, jemand, der ihn verachten würde unter anderen Umständen. Und der Samariter hat, so habe ich den Eindruck, eigentlich nicht die optimalsten Möglichkeiten zu dienen und zu helfen. Aber dieser Mann hat seinen Erste-Hilfe-Koffer dabei. Er hat nämlich Verbandsmaterial dabei, er hat Öl dabei und er hat Wein dabei. Alles wichtige Utensilien, wichtige Dinge, um jemandem helfen zu können. Mit Öl und mit Wein hat man die Wunde sauber gemacht und desinfiziert. Er hat sie verbunden. Er hat sogar sein Reittier zur Verfügung gestellt, um diesen Hilfesuchenden da draufzulegen. Ich gehe davon aus, dass es auch allein das schon eine sehr große Anstrengung gewesen sein musste. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal jemanden gehoben hat, der gefallen ist und nicht wirklich mithelfen kann. Das erfordert schon etwas Kraft. Aber das alles hat er auf sich genommen. Er macht so eine Ersthilfe, würden wir heute sagen, macht so einen Erstversorger, legt ihn auf das Reittier, wegen mir eine Erste-Hilfe oder so ein Rettungsfahrzeug, und fährt mit ihm in die nächste Möglichkeit, um seine Hilfe noch etwas besser zu gestalten. Wir lesen da in den Versen, dass er ihn pflegte, die ganze Nacht über. Er bleibt sogar die Nacht da, um sicherzugehen, sein Zustand ist stabil. Der Zustand dessen, dem ich jetzt geholfen habe, der ist jetzt stabil. Der ist so stabil, dass ich jetzt weiterreisen kann. Wenn Kinder krank sind und man die ganze Nacht an ihrem Bett sitzt, ist das immer sehr anstrengend und sehr hart. Und der nächste Morgen und der nächste Tag ist eine sehr große Anstrengung, weil man die Nacht nicht wirklich geschlafen hat. Man hat jemanden gepflegt. Dieser Samariter, der, so nehme ich an, wir lesen es nicht im Text, aber der versorgt diesen Menschen von A bis Z. Er bezahlt für ihn die Unterkunft, die Verpflegung und ich möchte es mal in unsere Zeit übertragen und lässt die Kreditkarte da. Er gibt dem Wirt die Kreditkarte und sagt, hör mal zu, ich denke, du wirst noch ein bisschen Geld brauchen für die Verpflegung des Menschen. Mach das bitte und das, was du nötig hast, das buch einfach mal von meiner Karte ab. Ohne jegliche Hintergedanken. Er sagt, hier hast du Geld, ich gehe, wenn ich zurückkomme, dann klären wir den Rest. Das, was aussteht an Kosten, das möchte ich noch gerne decken. Das ist Barmherzigkeit. Unter den nicht optimalen Bedingungen das Optimalste zu tun. Ich weiß nicht, wie viel Glauben dieser Samariter hatte. Das wird in der Geschichte alles nicht deutlich, weil darauf zielt die Geschichte nicht. Aber es ist so deutlich, was Glaube ist und wie Glaube sichtbar wird. Wenn man Jakobus nimmt, dieser Mensch hat Taten gezeigt. Und an seinen Taten fällt es gar nicht schwer zu sagen, wie groß sein Glaube sein müsste. Er hat Taten gezeigt. Sein Glauben wurde sichtbar durch das, was er getan hat. Und so stellt sich vielleicht für uns die Frage, und manchmal beschäftigen wir uns vielleicht auch nur an dieser Frage, wer ist eigentlich mein Nächster? Wer ist es? Was kann ich tun? Wer hat es wirklich nötig? Oder wer ist mein Nächster? So ähnlich, wie das der Gesetzeslehrer getan hat. Wer ist eigentlich mein Nächster? Dabei ist der Nächste oft gar nicht so weit weg. Manchmal wirklich eine Armlänge entfernt. Ich musste so in der Vorbereitung an viele Situationen denken, wo wir als Familie unterwegs waren und irgendwelchen Menschen helfen durften. Und jedes Mal waren wir erstaunt, wie viele an dem vorbeigelaufen sind. Mitten in der Stadt teilweise. Oder an einer stark befahrenen Straße, wo Menschen gestürzt sind. Ohne Ende. Menschen fahren einfach daran vorbei und sehen die Not. Ganz offensichtlich, man kann das gar nicht übersehen. Und auf der anderen Seite habe ich mir die Frage gestellt, wie oft hast du das gar nicht gesehen? Wie oft warst du blind für den Nächsten? Wie oft hast du ihn gar nicht gesehen, da im Graben liegen? Mit Wunden oder was auch immer. Beschäftigen wir uns nur mit der Frage, wer ist unser Nächster oder haben wir den schon gefunden? Wissen wir, wie unser Dienst auszusehen hat? Ist unser Glaube zu einem sehr komplizierten, theoretischen Denkkonstrukt geworden, in dem wir uns sehr, sehr viel mit Bibelstudium beschäftigen, in der Form, dass unser Glaube nur ein einseitiger Geldschein geworden ist? Dass wir sehr viel über Bibel wissen, dass wir vieles auch erklären können, viele Antworten gefunden haben und diese auch geben können, aber die andere Seite fehlt. Unser Nächster, unsere Barmherzigkeit. Ich möchte einen konkreten Bereich ansprechen, weil er mich schon die letzten Wochen immer wieder neu bewegt hat und irgendwo auch herausgefordert hat, darüber selber nachzudenken. Und das ist der ganze Bereich der Flüchtlinge. Ich habe so den Eindruck gehabt, dass wir Christen manchmal in der Hinsicht wahrscheinlich eins zu den unbarmherzigsten sind, wie wir darüber denken, wie wir darüber urteilen, über unsere oder über die Flüchtlinge. Wir sind oft diejenigen, die sehr, sehr viele Vorurteile aussprechen können. Wir haben oft sehr viel Angst vor diesen Leuten. Wir haben sehr viel Anschuldigung und wir haben sehr viel Negatives zu berichten über die Flüchtlinge. Vieles wird ihnen einfach zugeschrieben, vieles haben die verbrochen, haben die einfach gemacht. Sind manchmal sehr unbarmherzig mit denen. Manchmal fehlt uns die Sichtweise, dass diese Menschen, die wirklich in einem unglaublichen Elend gelebt haben, die wirklich Menschen aus der Familie verloren haben, die alles verloren haben. Ich habe mir jetzt mal auf der Karte angeguckt, wie weit die oft gereist sind, zu Fuß oder wie auch immer, um überhaupt dahin zu kommen, dass sie mit dem Boot fahren können. Enorm. Die haben einen riesen Weg und niemand macht sich einfach auf den Weg, nur weil er was anderes haben möchte. Ich glaube, da ist schon eine gewisse Not auch dahinter. Ein riesen Elend. Wir sehen oft dieses nicht. Da haben Menschen Hilfe gefunden. Die haben endlich mal Sicherheit gefunden. Die haben Trost gefunden. Was ich noch viel faszinierender finde, ist, Menschen haben Christen kennengelernt. Die haben den Glauben kennengelernt. Sie sind gläubig geworden. Jetzt kürzlich haben die Geschwister in Hohenloh Flüchtlinge getauft. Die wollen den Weg mit Jesus leben. Ich habe so drüber nachgedacht und festgestellt, ich habe das noch nie in der Zeitung gelesen. Der Bericht aus Hohenloh stand da nicht drin. Ich weiß gar nicht, wie viele Geschwister es waren, 10 oder so. Vielleicht kann mir einer helfen. 22, vielen Dank, noch viel mehr. Die sich da haben taufen lassen. Die Zahl erschien in keiner Presse, weder in der LZ noch sonst irgendwo. Menschen, die Christus gefunden haben. Faszinierend. Das sind unsere Nächsten, Menschen, die ganz in unserer Nähe leben. Menschen, wo wir einfach die Tür aufmachen müssen und die stehen da und brauchen Hilfe. Übrigens an der Stelle, lasst uns auch für die Geschwister in Hohenloh beten, für ihren Dienst, den sie da tun. Wir haben kürzlich einen Austausch gehabt mit den Diakonen und die haben viel Gutes berichtet von diesem Café Hope, so heißt das, Café der Hilfe, Café Hope, wo Flüchtlinge kommen können, Kontakt einfach knüpfen können, Gespräche führen können, auch über den Glauben und so einen sehr guten Zugang auch zu der Gemeinde bekommen. Lasst uns für diese Geschwister beten und wenn jemand da auch den Eindruck hat, der Herr möchte mich dort gebrauchen, um dort mitzuarbeiten, weil ich vielleicht gut Englisch kann oder andere Sprachen, ihr seid bestimmt perfekt dafür. Weil die suchen mit Sicherheit noch Mitarbeiter, die auch sprachlich da einiges machen können. Wer ist unser Nächster? Der Nächste ist nicht weit weg. Und ich möchte uns heute einfach nicht mit der Keule schwingen und sagen, hier, da tust du zu wenig, sondern uns einfach herausfordern, darüber nachzudenken. Dass unser Glaube, den wir doch so fest auch in unserem Herzen haben, der ist doch da. Wir sind Kinder Gottes und glauben an ihn, dass unser Glaube nicht einseitig wird. Der Glaube erfordert immer Taten. Und lass uns einfach auch da offen sein für das, was Gott auch durch uns tun möchte. Wir haben die besten Voraussetzungen als Könige und Priester und Leviten und wie auch immer man uns so bildlich bezeichnen könnte, sind wir die idealen Helfer in dieser Welt. Nirgendwo gibt es so viel Trost wie im Wort Gottes. Nirgendwo gibt es so viele Hilfe und so viel Zusage und so viel Hoffnung und so viel einfach Trost und ich weiß nicht, auch Sicherheit in dieser Welt wie im Wort Gottes. Lasst uns doch diejenigen sein, die barmherzige Samariter sind, die ihren Gottesdienst nach dem Gottesdienst leben, die Menschen begegnen mit offenen Augen, dass der Glaube, ich sage jetzt einfach mal, in die Füße und in die Hände rutscht, dass wir anfassen, dass wir keine Sorge darüber haben, schmutzig zu werden, möglicherweise einen zeitlichen oder finanziellen Schaden zu erleiden. Ich finde das faszinierend und mit diesem Gedanken möchte ich schließen. In Lukas Kapitel 15, da ermutigt Jesus seine Zuhörer, Gutes zu tun an Menschen, die ihnen nichts zurückzahlen können. Ich lese das mal. Lukas Kapitel 14, ich muss jetzt mal eben gucken. Ab Vers 13. Lukas 14, ab Vers 13. Sondern wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein, so wirst du glückselig sein, denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Amen. Lass uns auch noch Zeit nehmen, Gott eine Antwort zu geben und lass uns dazu aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Jesus, danke dir, dass du derjenige bist, der uns diese Barmherzigkeit im vollen Maß so vorgelebt hast. Du hast uns gezeigt, was es heißt, barmherzig zu sein. Du hast dein Leben aufgegeben, komplett. Du hast nichts für dich behalten. Du hast die ganze Zeit auf dieser Erde und besondererweise in deinen Dienstjahren, hast du alles gegeben, Jesus. Du hast nichts gescheut, nichts für dich behalten. Du hast alles gegeben, damit Menschen deine Barmherzigkeit und die Barmherzigkeit deines Vaters sehen und erkennen können. Herr, und es ist eigentlich die Barmherzigkeit, die uns auch zu deinen Kindern macht. Wir sind gerettet, weil du es so gemacht hast. Durch deine Barmherzigkeit hast du es geschafft. Dafür wollen wir dir danken, dir Ehre geben. Wir wollen aber auch von dir lernen, Herr. Mach uns bitte zu Menschen, die nicht nur theoretisch glauben, die nicht nur im Kopf oder im Herzen glauben, sondern dass es sichtbar wird in unserem Umfeld, Herr, dort, wo wir leben, wo wir arbeiten, wo wir Glauben leben, dass Menschen in unserem Umfeld das erkennen können, dass wir Kinder Gottes sind, die Barmherzigkeit leben. Amen.